SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Wie verlief der Warntag diesmal? Wieder eine Pleite oder doch ein großer Schritt nach vorn? Wir berichten über die erste Bilanz der Katastrophenschützer. Außerdem, am Tag nach der großen Razzia gegen die sogenannten Reichsbürger wird über die Sicherheit des Parlaments diskutiert. Wir liefern einige Hintergrundinformationen. Und die Bedrohung von Kommunalpolitikern. Eine Umfrage liefert neue Zahlen, über die wir sprechen. Der Bundeswarntag. Vor 2 Jahren war er gehörig in die Hose gegangen und hatte vor allem gezeigt, dass es noch extrem viel zu tun gab. Heute nun die zwischenzeitlich verschobene Neuauflage. Zum ersten Mal nicht nur mit Sirenen und Warnungen über diverse Handy-Apps, Durchsagen im Radio und Fernsehen, sondern auch mit Cell-Broadcast, der SMS für alle. Und? Hat es funktioniert? Merthe Burmeister über die erste Bilanz des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, in Bonn.
Ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton aus einer Sirene, Durchsagen in den Medien und brummende und schrillende Handys. Für Ralf Tiesler, den Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK in Bonn, war das heute Musik in den Ohren. Denn genau diese Kakophonie aus Warntönen, sofern pünktlich um 11 Uhr zu hören, war das Signal dafür, dass die Warnsysteme funktionieren. Nach den bisherigen Rückmeldungen, die das BBK bekommen hat, war das überwiegend der Fall, freut sich Tiesler.
Nach unseren ersten vorläufigen Erkenntnissen war der bundesweite Warntag ein Erfolg. Das Zusammenspiel der einzelnen Systeme hat gut funktioniert und die Menschen sind vor allem auf das wichtige Thema Warnung aufmerksam geworden.
Tatsächlich haben Handys, die eine Warnung über das neu installierte Cell-Broadcast-System empfangen haben, deutlichen Lärm gemacht und manche Leute echt erschreckt. Die Leitstelle der Kölner Feuerwehr bekam Notrufe von besorgten Bürgern nach der Cell-Broadcast-Warnung auf ihrem Handy. Für die Deutsche Telekom lief der Warntag ruhig ab, berichtet Philipp Kornstedt.
Es ist sicherlich zu früh, um zu jetzigen Zeitpunkt bereits ein Fazit des heutigen Warntages aus Sicht der Deutschen Telekom zu ziehen. Unser Kundenservice auf jeden Fall hat in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr kein erhöhtes Aufkommen an Kundennachfragen verzeichnen können. Vereinzelte Anfragen gab es hier zu dem Thema, wie würde ich einen Alarm ausschalten, was benötige ich für ein Handy oder wie muss ich mein Handy konfigurieren, damit ich Cell-Broadcast-Warnungen empfangen kann.
Nicht alle Menschen haben eine solche lautstarke Warnung bekommen. Manche Handys sind zu alt für das System, bei anderen fehlt möglicherweise ein Update, damit das Mobiltelefon die von Apps und Internet unabhängigen Warnungen empfängt. Auch lässt sich jetzt noch nicht sagen, ob wirklich überall pünktlich Sirenen zu hören waren, wo sie zu hören sein sollten, erklärt der BBK-Präsident Tiesler.
Also wie viele Sirenen am Ende des Tages erreicht worden sind, das können wir leider nicht sofort sagen. Das müssen uns Länder und Kommunen erstmal bestätigen, weil die Sirenen sind nicht zentral an das System angeschlossen, sondern die müssen über die Länder ausgelöst werden, nachdem die Warnmeldung bei den Ländern in den Leitstellen eingegangen ist. Deswegen muss man abwarten, was die Länder uns an Rückmeldung geben.
Wie erfolgreich der Warntag genau war und ob und wo es doch Verspätungen oder Probleme gegeben hat, wird das BBK in Bonn nun genauer prüfen. Neben den Rückmeldungen von Ländern und zum Cell-Broadcast auch von den Mobilfunknetzbetreibern können sich auch Bürgerinnen und Bürger melden. Bis zum 15. Dezember hat das BBK eine Online-Umfrage zum Warntag geschaltet, wo man sein Feedback loswerden kann. Die Ergebnisse werden nach Angaben der Behörde in den nächsten Wochen wissenschaftlich ausgewertet, um das Warnsystem weiter zu optimieren. Denn nach dem Warntag ist vor dem Warntag. Der nächste ist für den 13. September kommenden Jahres geplant.
Die gestrige Großrazzia gegen eine Reichsbürgergruppe, die einen Staatsstreich geplant haben soll, sie wird uns noch eine ganze Weile für Nachrichten und Diskussionen sorgen. Inzwischen seien 23 der 25 Festgenommenen in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Die beiden im Ausland Festgenommenen konnte noch kein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof sehen, also auch noch nicht entscheiden. Klar ist, bisher wurde niemand wieder auf freien Fuß gesetzt. Unklar ist allerdings, ob gestern tatsächlich alle Waffen der Gruppe gefunden wurden, das war nämlich ziemlich wenige. Und unklar auch, welche Konsequenzen man aus den neuen Erkenntnissen ziehen wird, polizeilich und politisch. Nachdem gestern bekannt wurde, dass die Gruppe einen Sturm des Reichstagsgebäudes in Betracht gezogen hatte, wurde in Berlin heute vor allem über die Sicherheit des Bundestages diskutiert. Und wir fragen unseren Korrespondenten Kai Clement in Berlin, wer den Bundestag denn eigentlich schützt.
Besonderheit Nummer eins ist, dass der Deutsche Bundestag eine eigene Bundestagspolizei hat und sogar einen eigenen Polizeibezirk bildet. Das ist der kleinste in Deutschland. Die Polizei des Bundestages hat rund 200 Kräfte, hat eine eigene Leitstelle im Reichstagsgebäude, hat sogar eine eigene Schießtrainingsanlage und hat über Videoüberwachung eigentlich das gesamte Viertel im Blick. Besonderheit Nummer zwei ist, dass sie im Gebäude ausschließlich in Zivile auftritt. Die Arbeit dieser eigenen Polizeigruppe ist sogar über das Grundgesetz geregelt, denn das legt fest, dass der oder aktuell die Bundestagspräsidentin, also Bärbel Baas, die Polizeigewalt ausübt. Die Polizei des Bundestages arbeitet aber zusammen mit der Berliner Polizei. Die werden ja auch alle Besucher in der Gegend schon einmal wahrgenommen haben. Das ist der Abschnitt 28 mit einem Dienstgebäude unweit des Reichstages in der Nähe der Schweizer Botschaft. Und beim Bundeskriminalamt gibt es eine sogenannte Abteilung Sicherungsgruppe, vor allem zuständig für Personenschutz. Und die Bundespolizei schützt ebenfalls ausgewählte Objekte des Bundes.
Unter den gestern Verhafteten ist ja auch eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete, was zu der Frage führt, wie gut das Reichstagsgebäude gesichert ist und wer rein darf.
Ja, es gab ja einen ziemlichen Aufschrei, als im August 2020 Menschen Absperrgitter überwanden und schließlich auf der Treppe des Reichstagsgebäudes standen, eigentlich versucht hatten einzudringen. Gelungen ist ihnen das damals nicht und später sagte auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, so einfach ist das nicht. So etwas wie der Sturm auf das US-Kapitol sei in Berlin nicht möglich, denn man verfüge über ein sogenanntes Lockdown-System, könne mit einer Schaltung alle Zugänge zum Bundestag verriegeln und außerdem sei das Gebäude ja durch Panzerglas gesichert. Wer regulär hinein darf, das regelt die Hausordnung mit einer ziemlich langen Liste. Ganz oben natürlich die Abgeordneten und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die können mit ihren Ausweisen einfach so durchgehen. Dann gibt es aber auch, wie an Flughäfen, eine sogenannte Sicherheitsstrecke. Da müssen zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten ihre Taschen durchleuchten lassen und einen Metalldetektor passieren. Und eine Besonderheit, es gibt auch ehemaligen Ausweisen für frühere Abgeordnete. Die müssen sich aber genau dem gleichen Sicherheitsprozedere unterziehen.
Informationen unseres Berlin-Korrespondenten Kai Clement. Bei den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung hat jetzt eine Studie zum Thema Anfeindungen in der Kommunalpolitik veröffentlicht, in der untersucht wurde, wie stark Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bedroht werden. Stefanie John hat die Studie betreut, um die es nun im SWR-Tagesgespräch geht. Frau John, 60% der von Ihnen Befragten in der Kommunalpolitik Aktiven wurden schon mal bedroht. Im Wesentlichen bestätigt das, was wir früher schon mal gehört haben. Gibt es dabei denn besondere Auffälligkeiten? Also vielleicht mehr bedrohte Frauen als Männer, im Osten schlimmer als im Westen oder Parteien, die besonders zum Ziel werden?
Das Besondere an unserer jetzigen Studie ist, dass wir, anders als in früheren Studien, die sehr wichtig in diesem Feld sind, uns eben nicht nur die Fragen und auf die Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeisterämter fokussiert haben, sondern wirklich in die Breite hineingegangen sind, also auch einfache, Anführungszeichen, einfache Ratsmitglieder befragt haben. Oberbürgermeisterinnen machen in unserem Datensatz Erhebung nur 6% der Rücklaufquote aus. Und was sozusagen das Erschreckende oder Neue an dem Ergebnis ist, dass wir diese Ergebnisse, die wir bisher gesehen haben, dass Oberbürgermeistern zu teilweise über 60% Erfahrungen mit Gewalt in der Kommunalpolitik haben, das sehen wir quasi auch in der Breite. Das heißt, einfache Ratsmitglieder, die gar nicht diese Form von Sichtbarkeit in unserer Demokratie haben, auch die erleben das in ihrem Alltag, Anfeindungen und Aggressionen.
Und gibt es besondere Auffälligkeiten, was Frauen, Männer, Osten, Westen, Parteien oder so betrifft?
Also zunächst im Umfang der Anfeindungen sehen wir kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen, auch nicht mit Migrationshintergrund oder ohne. Und auch weniger die Frage von, zu welchem sozialen Schicht sich den Personen selbst zuordnen. Die Fragen nach Parteizugehörigkeit, da haben wir tatsächlich unterschiedliche Rückmeldungen. Und jetzt kommt in der Tat etwas, was Sie eingangs betont haben, dass wir eine politische Stiftung sind, die in dem grünen Umfeld aktiv ist. Und auffällig ist, dass wir tatsächlich auch AfD-Politikerinnen erreichen konnten, die an unserer Umfrage teilgenommen haben. Allerdings sehen wir hier eine sehr hohe Rückmeldung von Erfahrungen seitens der AfDlerinnen, die teilgenommen haben. Und hier haben wir ein bisschen den Eindruck, dass wir auch ein bisschen Stück weit Instrument gewesen sind im Sinne von, okay, wir wollen deutlich machen, dass auch wir Angriffen ausgesetzt worden sind und dass man das auch bei einer Stiftung deutlich machen will, die in den Grünen dasteht.
Neben den schieren Zahlen ist es ja auch eben ganz wichtig, was für eine Art von Bedrohung es denn da gibt. Von was sprechen wir da? Von Beleidigung? Von Anfeindung? Von tätlichem Angriff?
Ja, also wir haben tatsächlich die gesamte Variation dabei. Die Rückmeldungen sind, dass die Leute sehr häufig in Briefen beleidigt werden, Briefen oder E-Mails. Wichtiger Raum ist weiterhin Social Media. Ich glaube, das hat natürlich einen großen Aufmerksamkeit bekommen. Die meisten Angriffe passieren tatsächlich in direkten Begegnungen. Das kann sein an Wahlkampfständen. Das kann aber auch sein tatsächlich in der Parlamentsarbeit. Und ein geringerer Anteil, aber immer noch viel zu hoch, nämlich knapp 10% der Befragten geben uns die Rückmeldung, dass es eben Sachbeschädigungen gibt oder auch tätliche persönliche Angriffe.
Wahrscheinlich schwer zu messen, aber natürlich muss man es fragen, welche Wirkung hat denn all das auf die Kommunalpolitik?
In der Tat sehen wir, dass die Personen misstrauischer geworden sind, aber viel dramatischer eigentlich auch für unsere repräsentative Demokratie ist die Tatsache, dass uns ein Drittel der Befragten die Rückmeldung gibt, dass sie sagen, sie äußern sich seltener zu bestimmten politischen Themen. Wenn wir aber sagen, Demokratie und unsere repräsentative Demokratie folgt ja über eine Öffentlichkeit und über einen Austausch von Themen, ist es natürlich eine hochproblematische Entwicklung. Und noch eine Entwicklung, wo wir sagen, okay, da gibt es Rückwirkungen auf unsere Demokratie, ist, dass eben diese Art von Verhaltensänderung nicht nur bei den Personen einsetzt, die direkt von den Angriffen und Anfeindungen bedroht sind, sondern auch von Personen, die das gar nicht direkt erleben. Also immerhin gute 25% sagen, ich habe das selber noch nicht erlebt, aber ich habe mein Verhalten dennoch verändert und angepasst. Und das sind natürlich sehr schwierige Entwicklungen für unsere demokratische Kultur.
Was könnte, sollte, müsste getan werden, um eben diese demokratische Kultur zu erhalten, um die Situation zu verbessern?
Ich glaube, was sehr wichtig ist, und dafür sind auch diese Gespräche hier sehr wertvoll, also nochmal zu sagen, die Rückführung von unserer Demokratie braucht eine gute Debattenkultur, eine gute Auseinandersetzung über Argumente. Ich glaube, es ist auch etwas, was wir in der demokratischen Kultur vor Ort, in den Städte- und Gemeinderäten, stärker noch ausbauen können. Und die weitere Stärkung ist eigentlich genau die Person, die sich vor allen Dingen ja ehrenamtlich auf der kommunalen Ebene politisch engagieren, dass wir den Personen den Rücken stärken. Also sei es so gezielte Hilfsangebote, wie man in den Situationen umgeht, aber auch die Signale sendet, okay, hier werden Grenzen überschritten und wir als Gesellschaft sind hier stark und wehrhaft, sei es auch über die Form von einer guter Strafverfolgung, sei es um eine Ahndung beispielsweise, wenn in der Öffentlichkeit Personen aus dem Politischen beschimpft, beleidigt und angefeindet werden.
Stefanie John von der Heinrich-Böll-Stiftung im voraufgezeichneten SWR-Tagesgespräch zur Studie über Anfeindungen und Aggression in der Kommunalpolitik. Und jetzt kann es ein wenig verwirrend werden. Der Bundestag hatte eine Kreditermächtigung beschlossen. 60 Milliarden Euro sollte die Große Koalition zur Bewältigung der Corona-Pandemie aufnehmen können. Nach der Bundestagswahl und der Umwidmung der Gelder von Corona zu Klimaschutzhilfen meint die Union nun, dass mit dieser Kreditermächtigung die Schuldenbremse umgangen werde. Das Bundesverfassungsgericht hat zumindest den Eilantrag gegen die Umwidmung der Gelder heute abgelehnt, was zu sehr unterschiedlichen Reaktionen in Berlin führte, berichtet unser Korrespondent Hans-Joachim Viehweger.
Auf den ersten Blick können sich vor allem die Vertreter der Ampelkoalition freuen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag der Unionsfraktionen gegen die Umwidmung von Corona-Schulden für den Klimaschutz zurückgewiesen. Die Begründung? Die Folgen einer einstweiligen Anordnung wären zu schwerwiegend gewesen, sollte sich im eigentlichen Hauptsacheverfahren herausstellen, dass die Änderungen doch verfassungskonform sind. Wenn zum Beispiel die sogenannte EEG-Umlage nicht mehr aus den umgeschichteten Mitteln finanziert werden könnte, wäre dies kurzfristig mit höheren Kosten für Verbraucher und Unternehmen verbunden. In diesem Sinn spricht auch Bundesfinanzminister Christian Lindner von einer guten Entscheidung für alle, die aus dem Klima- und Transformationsfonds Unterstützung erhalten.
Wenn die Union Recht bekommen hätte am heutigen Tag, dann wären an vielen Stellen Programme unterbrochen worden. Menschen hätten ihr Haus nicht energetisch sanieren können. Programme im Bereich der Wasserstoffwirtschaft hätten nicht fortgesetzt werden können.
Um die Ausgaben, die mit den Milliardenkrediten finanziert werden, gehe es den Unionsparteien CDU-CSU gar nicht, betont demgegenüber der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Matthias Mittelberg. Vielmehr gehe es um die Finanzierung über Sondervermögen.
Dahinter steht die Überlegung, dass man also nicht einen x-beliebigen Betrag aufnehmen kann, sondern dass dieser Betrag auch gerechtfertigt sein muss durch konkrete, ich sag das mal, Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Notlage stehen.
Bei dem Fall, über den in Karlsruhe verhandelt wird, geht es um 60 Milliarden Euro Schulden, die unter Bezug auf Corona aufgenommen, aber nicht benötigt wurden. Sie sollten, so die Festlegung im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, für Investitionen, insbesondere in den Klimaschutz, umgewidmet werden. Ein Vorgehen, das, wenn man die Begründung der Richter lese, offenbar auch aus Sicht von Karlsruhe Fragen aufwerfe, was Matthias Mittelberg zuversichtlich für die noch anstehende Sachentscheidung macht. Auf die kritischen Fragen der Karlsruher Richter nahm auch Finanzminister Lindner in seiner ersten Reaktion Bezug.
Wir haben der Entscheidung entnommen, dass das Verfassungsgericht hier auch neue Auslegungen des Grundgesetzes sich vorgenommen hat, dass es mithin also noch durchaus Bedarf gibt, höchstrichterlich die Schuldenbremse zu konkretisieren.
Er erwarte sich somit eine wichtige Richtungsweisung aus Karlsruhe für die Haushaltspolitik. Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Sache ist im Lauf des kommenden Jahres zu rechnen.
Und wir bleiben beim Klimaschutz. Die einen sagen, mit den LNG-Terminals, die nun geplant werden, werde die Nutzung des klimaschädlichen fossilen Brennstoffes Gas zementiert. Die Terminals stünden der Energiewende und den Klimazielen im Weg. Andere sagen, jetzt Flüssiggas, später Wasserstoff, besser gehe es ja wohl nicht. Und unser Eins steht daneben und fragt sich, ja, was denn nun? Wenn man keine Ahnung hat, hilft das allerdings bekanntlich nicht, wenn man sich selbst etwas fragt. Deshalb spreche ich mit Dr. Jakob Wachsmuth vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe, wo er am Competence Center Energiepolitik und Energiemärkte forscht. Herr Dr. Wachsmuth, werden über die LNG-Terminals langfristig gesehen Erdgas oder Wasserstoff importiert werden?
Zuerst mal müssen wir unterscheiden zwischen den Terminals, die jetzt an den Start gehen, die schwimmenden Terminals, die nur für einen gewissen Zeitraum gechartert sind. Die sind sicherlich erst nur für den Import von LNG vorgesehen, aber eben auch zeitlich beschränkt in ihrer Nutzung. Dann geht es aber auch darum, dass mittelfristig feste Terminals installiert werden sollen. Die würden dann erst in einigen Jahren in Betrieb gehen und danach sicherlich über einen längeren Zeitraum betrieben werden sollen. Und für die ist es dann sicherlich von entscheidender Bedeutung, dass man sie auch umnutzen kann, umrüsten kann auf eine Nutzung mit klimaneutralen Energieträgern.
Steht dem was im Weg?
Also man muss da schon sich genau überlegen, welchen Pfad einer Umnutzung geht es da und entsprechend das in der Planung des Terminals berücksichtigen, zum Beispiel bei der Materialauswahl für die Tanks. Und dann ist im Moment grundsätzlich eine plausible Option, dass man sie umstellt auf den Import von Ammoniak. Das hat den Vorteil, dass der eben weniger tiefe Temperaturen benötigt, als wenn man jetzt auf flüssigen Wasserstoff umstellen würde, was eine weitere Option ist. Aber dann muss man den Ammoniak wieder aufspalten, wenn man ihn als Wasserstoff nutzen will, was sozusagen nochmal ein weiterer Schritt ist, der bisher nicht großskalig erprobt wurde. Aber erste Projekte dazu sind angekündigt.
Jetzt gibt es eine neue Studie der Denkfabrik New Climate Institute. Die rechnen vor, dass über die mittelfristig geplanten 11 LNG-Terminals etwa 50% mehr Gas importiert werden könne als vor dem Krieg aus Russland. Das ganze System sei viel zu groß, heißt es da. Die Frage, die sich mir gestellt hat, wenn ich im Moment von Energie der Zukunft höre, dann höre ich nur, dass alle Wasserstoff haben wollen. Wenn man das Ganze auf Wasserstoff umstellen kann, gibt es dann überhaupt einen zu groß?
Also Wasserstoff ist ein sehr teurer Rohstoff heute, aber auch künftig, in dem Sinne von, dass wir sehr viel erneuerbare Energie aufwenden müssen, um ihn herzustellen, wenn es sich eben um klimaneutralen Wasserstoff handeln soll. Und deswegen wird in einigen Anwendungen, wie insbesondere im Bereich der Gebäudewärme oder auch im Pkw-Verkehr, sind andere Optionen kostengünstiger und in dem Sinne zu bevorzugen.
Naja, außerdem, aber allein Gaskraftwerke, die Industrie, wenn ich an Glasindustrie und Ähnliches denke, der Schwerlast und der Flugverkehr, das sind doch auch schon riesige Summen, oder?
Das sind große Summen. Wir werden sicherlich auch einen größeren Wasserstoffbedarf haben, aber man sollte sich schon sehr genau gegenüberstellen, wie groß sind denn diese Bedarfe und wie passt das zu den Importkapazitäten, wie passt das mit denen zusammen? Und da gehen wir eben davon aus, dass insbesondere der Wasserstoffbedarf künftig nicht mehr in den Größenordnungen liegt, wie heute der Erdgasbedarf. Und deswegen eben ja eine Planung auf jeden Fall angemessen erfolgen sollte, um auch sicherzugehen, dass es da nicht Terminals gibt, die dann nicht gebraucht werden.
Das heißt, Sie teilen eigentlich diese Kritik und sagen, diese 11 Terminals, wenn die 50% mehr Gas und so weiter, dann wäre das zu viel.
Also in der Studie wird ja ausgesagt, dass einerseits, wenn wir erstmal auf den Import von LNG-Erdgas schauen, dass dann langfristig diese Kapazitäten zu hoch sind. Das würde ich so teilen in dem Sinne von, dass es auf jeden Fall dann einer Umstellung der festen geplanten Terminals auf einen klimaneutralen Energieträger bedarf. Und dann stellt sich nochmals die Frage, wie viel Importkapazitäten braucht man denn für solche klimaneutralen Energieträger, wie eben Wasserstoff, Ammoniak. Und da ist es sicherlich so, dass wenn wir uns jetzt alle angekündigten Projekte anschauen, dass das in der Summe zu viel sein kann. Allerdings sind auch viele von diesen Projekten noch mit einem Fragezeichen versehen. Und deswegen gilt es jetzt abzuwägen, welche von diesen Projekten sind wie sicher und wie viele davon wollen wir wirklich fördern. Was dann marktgetrieben sich weiterentwickelt, ja, muss eben durch geeignete Rahmenbedingungen gesteuert werden.
Dr. Jakob Wachsmuth vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die EU ist eins. Im Kern natürlich schon, im Detail dann aber doch wieder nicht. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Diskussionen, die man immer wieder mit Ländern wie Ungarn oder Polen führt und auch nicht die Sonderregelungen, Vertragsverletzungsverfahren und Ähnliches, bei denen regelmäßig auch Deutschland dabei ist. Nein, die EU ist zum Beispiel nicht eins, wenn es ums Geld, den Euro geht. Und sie ist auch nicht eins, wenn es um die Reisefreizügigkeit geht. Ohne Kontrolle kann man sich nur im sogenannten Schengen-Raum bewegen. Der ist heute ein wenig gewachsen, auch wenn einige gehofft hatten, es wäre mehr gewesen. Astrid Korall mit der ganzen Geschichte.
A big congratulations to Croatia, to our new Schengen member.
Als erster schickte Vítra Kušan einen herzlichen Glückwunsch Richtung Kroatien. Der Innenminister Tschechiens, dessen Land derzeit die Ratspräsidentschaft in der EU innehat, war sichtlich erfreut, dass das Land das 27. Mitglied des Schengen-Raumes wird. Ab 1. Januar können die Kontrollen an den Grenzen Kroatiens zu anderen Schengen-Staaten wegfallen. An den Flughäfen soll es die ab dem Frühjahr nicht mehr geben, was das Reisen deutlich einfacher machen dürfte. Rakuschan sprach von einer positiven Nachricht für alle EU-Bürger. Eine negative Nachricht hatten er und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson allerdings für Bulgarien und Rumänien. Ihnen bleibt der Zutritt zum Schengen-Raum vorerst verwehrt. Denn eine Aufnahme erfordert den einstimmigen Beschluss aller Schengen-Staaten und den gab es heute auch nach langen Diskussionen nicht. Widerstand gegen die Aufnahme Bulgariens kommt aus den Niederlanden und Österreich. Außerdem hat die Regierung in Wien um Innenminister Gerhard Kana ihr Veto gegen den Beitritt Rumäniens eingelegt und dies auch damit begründet, dass viele unregistrierte Migranten nach Österreich kämen.
Und wir haben in Österreich in diesem Jahr über 100.000 illegale Grenzübertritte. Davon sind 75.000 nicht registriert. Das eine Indiz oder der eine Hinweis, dass das System nicht funktioniert an dieser Stelle. Da halte ich es für falsch. Aus Sicherheitsgründen das System an dieser Stelle auch zu erweitern.
Die Haltung Österreichs stößt bei der Kommission und anderen Mitgliedstaaten auf Unverständnis. Bundesinnenministerin Nancy Faeser kann sie nicht nachvollziehen.
Wir sehen erhebliche Fortschritte, die alle drei Länder gemacht haben. Deswegen befürworte ich ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz die Schengen-Vollanwendung für alle drei Staaten.
Die EU-Kommission hatte Rumänien und Bulgarien, genau wie Kroatien, bescheinigt, dass sie alle Voraussetzungen für einen Beitritt erfüllen. Dementsprechend enttäuscht war Innenkommissarin Ylva Johansson nach der Entscheidung gegen Rumänien und Bulgarien. Ich denke, es ist sehr klar. Wenn wir uns in der EU einig sind, sind wir so stark, können wir so viel erreichen. Und natürlich, in diesem Moment, wenn es um den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien geht, sind wir uns nicht einig. Und das macht uns schwach und das macht mich traurig.
Der Bericht von Eva Korall.